Ich beginne den Predigtext und wer die Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Lese 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Da steht: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Petrus schreibt hier an Gläubige in Kleinasien. 1. Petrus 2. Und er schreibt, dass Jesus für alle diejenigen, die nicht glauben, ein Stein des Anstoßes ist, an dem man sich aufregt, dem man sich stößt. Aber für euch, die ihr glaubt, ist Jesus unendlich kostbar. Und jetzt schreibt er etwa drei Gründe, warum Jesus für uns so unendlich kostbar ist. Erstens, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Im Alten Testament heißt es von Israel, dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist. Die meisten von uns sind vermutlich nicht Juden, sind Heiden. Und von den Heiden heißt es, sie sind nicht mein Volk, sagt Gott. Menschen, Heiden, die Heiden waren von Gottes Beziehung ausgeschlossen. Sie waren nicht mein Volk, Vers 10. Sie kannten auch Gottes Barmherzigkeit nicht. Heiden konnten nicht in den Tempel hineingehen. Nur Israeliten durften in die Gegenwart Gottes kommen. Im Neuen Testament, im neuen Bund, in dem wir heute leben, ändert es sich. Heute gehört jeder zu Gottes Volk, der den gleichen geistlichen Vater hat. Und wir wissen durch die Bibel, dass alle diejenigen, die ihre Sünden Jesus bekennen, Jesus im Glauben als Herrn annehmen, werden zu Kinder Gottes, haben einen Vater. Wir gehören zu Gottes Volk. Nun für viele, die schon jahrelang gläubig sind, vielleicht seid ihr schon 30, 40, 50, 60, 70, vielleicht noch mehr Jahre gläubig und ihr habt bereits schon längst vergessen, dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir zu Gottes Volk gehören. Kann geschehen. Eigentlich, ohne Jesus könnten wir unmöglich zu Gottes Volk gehören. Jesus ist deshalb so kostbar. Dann ist Jesus so kostbar, weil diejenigen, die glauben, sind königliche Priester durch Jesus. Auch das wurde über das Volk Israel gesagt. In 2. Mose 19, Vers 6 heißt es, dass Israel ein Königreich von Priestern ist. Königreich. Klar, Israel war ein Königreich, aber sie hatten einen König eigentlich damals. Gott. Und alle, die in diesem Königreich leben, so hat Mose gesagt, sollen Priester sein. Schade, Israel hat das nicht so ganz verstanden. Aber eigentlich waren sie Priester. Und ein Priester hatte ja vielfältige Aufgaben zur Zeit des Alten Testaments. Er brauchte Opfer dar, er hielt das Haus Gottes im Stand und so. Er hatte einen Mittlerdienst. Priester, die redeten zu Gott für die Menschen. Und sie redeten zu den Menschen für Gott. Das war die Aufgabe der Priester. Jesus ist unendlich kostbar. Wir sind königliche Priester. Und dann ist Jesus auch deshalb so kostbar für uns, weil er uns aus der Finsternis befreit und in Gottes wunderbares Licht geführt hat. werden aus der Finsternis befreit, ins Licht geführt. Wir brauchen ja Licht, sonst könnten wir gar nichts tun. Am Tag haben wir die Sonne und in der Nacht müssen wir irgendwie schauen, wie wir zu Licht kommen. Wir waren da vor einigen Wochen als IG in der Höhle im Niederloch. Und dann hat jemand vorher gefragt, muss man wirklich eine Stirnlampe mitnehmen? Als wir dann drin waren, wussten wir es, warum. Hätten wir, als wir da unten waren, das Licht ausgestaltet, wir hätten keine einzige Chance gehabt, je wieder rauszukommen. Unmöglich. Unmöglich. Wir brauchen Licht. Und jetzt beschreibt die Bibel etwas unglaublich Merkwürdiges. Die Bibel schreibt davon, dass unsere Welt finster ist. Aber schaut es euch mal an, es ist gar nicht so finster. Wir haben es hell. Wir haben Lampen, Straßenlampen, Taschenlampen, was auch immer für Lampen. Wir haben es doch hell. Unsere Welt ist doch überhaupt nicht finster. Und doch ist diese Aussage der Bibel für jeden Menschen nachvollziehbar. Wenn die Bibel nämlich von Finsternis spricht, dann meint sie das Böse zum einen und die Unwissenheit zum anderen. Unsere Welt ist voll vom Bösen, ist voll vom Leid. Wir erleben das alle. Wenn wir die Augen öffnen, sehen wir Gewalt, Machtmissbrauch. Wir lesen von Flüchtlingen, wir lesen von zerrissenen Familien. Vielleicht hat jemand selbst das erlebt. Die Eltern, die sich geschieden haben. Vater-Sohn-Beziehung, die angespannt ist. Vielleicht auch mit der Mutter, Kind. Wir lesen von Streitigkeiten, von Elend ohne Ende. Wir lesen davon und ab und zu erleben wir es hautnah selbst mit. Die Welt ist voll vom Bösen. Aber es gibt auch Unwissenheit in dieser Welt. Bis jetzt hat irgendwie noch niemand herausgefunden, wie man das Böse aus der Welt wieder entfernen könnte. Wie man dem Leiden ein Ende setzen kann. Es gibt ganz viele Gelehrte, Experten, Wissenschaftler, die sagen so in etwa, okay, es ist schon recht finster in unserer Welt. Aber wir haben jetzt die Lösung. Das schaffen wir, komm, wir packen es an. Und dann sagen die einen, wir brauchen einfach mehr Staat und dann geht es uns allen besser. Die anderen sagen, nein, wir brauchen einfach freiere Märkte. Und wieder andere sagen, wir brauchen neuere Technologien. Und dann wird es heller in dieser Welt. Und jetzt, ja, 2018, gibt es doch den einen oder anderen, der so irgendwie ein diffuses Gefühl hat und denkt, aber so wirklich besser ist es gar nicht geworden in den letzten Hunderten von Jahren. Manche, die vielleicht schon älter sind, haben sogar den Eindruck, es ist noch schlimmer geworden mit dem Bösen in der Welt. Wir haben keine Lösung. Unwissenheit. Und jetzt kommt die Botschaft der Bibel. Sie sagt, ja, die Welt ist wirklich finster. Die Bibel beschönigt da überhaupt nichts. Sagt, ja, die Welt ist finster, aber es gibt Hoffnung. Hoffnung. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und er will Licht in die Finsternis hineinbringen. Licht. Nun, wofür steht Licht? Könnte man sich das mal überlegen, wofür steht eigentlich Licht? Ich meine, Licht steht für Leben. Ohne Sonne hätten wir kein Leben. Wenn die Sonne erlöscht, dann erfrieren wir. Fertig ist's. Wir brauchen das, diese Lichtquelle. Und Gott ist diese Lichtquelle. In Apostelgeschichte 17, Vers 28 steht, nur in Gott leben wir, bestehen wir und sind wir. Viele Menschen wollen das nicht für wahr halten. Aber ich glaube, wenn Gott heute bei meinem Leben so machen würde, ich könnte tun, was ich will, es wäre heute fertig. Nur in Gott leben, bestehen und sind wir. Die Menschen haben sich von Gott gelöst. Und damit ihr Leben verloren. Eines Tages müssen wir alle sterben. Im Moment sind wir noch in der Aging-Phase, wo auch alles Anti-Aging nicht viel bringt. Aber irgendwann einmal werden wir sterben. Aber jetzt sagt die Bibel noch mehr. Sie sagt nicht nur, dass wir körperlich sterben, sondern dass wir alle von Geburt an geistlich tot sind. Geistlich gestorben. Und das zeigt sich zum Beispiel in Sinn und Hoffnungslosigkeit. Es zeigt sich in Süchten und Exzessen. Es zeigt sich in einer tiefen Unzufriedenheit, die nichts stillen kann. In Identitätskonflikten. Auch in der Unfähigkeit, sich selbst zu ändern. Und dann, sagt die Bibel, werden wir alle, wenn wir körperlich, geistlich gestorben sind, ewig von Gott getrennt sein. Ewiger Tod. Und Jesus Christus, das Licht der Welt, will uns Leben schenken. Ewiges Leben. Und dann steht das Licht ja auch für Wahrheit. Dort, wo man das Licht anzündet, gibt es Wahrheit. Ich habe mir sehr überlegt, ob ich jetzt das sagen soll, was ich jetzt sage, aber vielleicht kennen die Verheirateten unter uns so den Spruch, Licht an, Socken aus. Und da geht es ja auch darum, wenn es dunkel ist, sieht man manches nicht so. Und das ist das Licht, das bringt die Wahrheit ins Leben. Die Dunkelheit. Manchmal ist es schön zu Hause, oder wenn es ein bisschen schlummrig ist. Stellt euch vor, ihr seid mit eurem Schatz in einem wunderschönen Restaurant. Es ist so richtig dunkel. Oder so romantisch, sagt man dem auch. Und dann plötzlich sagt der Restaurantbesitzer so, fertig, macht das Licht an und ihr seht, da ist überall Spinnele und grusig. Da kommt Wahrheit ins Leben. Das Licht wurde uns gegeben in der Bibel. Ja, ihr müsst die Bücher über die Bibel nicht unbedingt lesen. Aber dieses Wort, das Buch, die Bibel sagt uns, wer wir wirklich sind. Und dieses Wort sagt uns, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht hätte. Wow, das will ich gar nicht wissen. Das Licht. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht hätte. Und dann sagt mir dieses Wort auch, aber in Christus bin ich geliebter, als ich je gehofft habe. Wisst ihr, ich bin unglaublich geliebt von Gott, weil er war bereit für mich zu sterben, weil er mich so sehr lieb hat. Das ist Licht. Die Wahrheit, die mir sagt, ich bin geliebt. Und dann steht Licht auch für Schönheit, für die Freude. Kann man ganz wörtlich nehmen. Wo es lange Zeit kein Licht gibt, wird man unglücklich. Vielleicht kennt ihr auch Herbstdepressionen, die Winterdepression. Wenn es zu lange dunkel bleibt, ist man niedergeschlagen. Ich glaube, so wissenschaftlich wird da irgendwie zu wenig Serotonin ausgeschüttet und so. Wir brauchen das Licht, um glücklich zu sein. Um uns freuen zu können. Und jetzt sagt die Bibel, Jesus Christus ist dieses Licht, das Freude in unser Leben bringt. Augustinus betete mal, mein Herz ist unruhig in dir, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Unser Herz ist so unruhig, mal da, mal dort, wir suchen das und das, bis es Ruhe in Gott findet. Augustinus war der tiefen Überzeugung, dass jede Freude, die wir in diesem Leben erleben, eigentlich auf die Urfreude zurückgeht. Auf Gott. Jeder Mensch sucht Gott. Ob er das will oder nicht. Ob er das weiß oder nicht. Ob ihm das klar ist oder nicht. Das, was wir im Leben wirklich suchen, ist Gott. Er ist die Schönheit. Die Freude. Bei Gott allein gibt es letztlich Leben. Gibt es letzte Wahrheit. Gibt es letztlich Freude, die nie vergeht. Freude, die wir nicht haben. Wahrheit, die wir nicht haben. Leben, das wir nicht haben. Und auch nicht machen können. Und jetzt kommt die wunderbare Botschaft der Bibel. Jesus ist das Licht der Welt, das in diese Welt hineinkommt und Licht bringt. Bald feiern wir Weihnachten. Entschuldigung, dass ich es jetzt schon gesagt habe. Für diejenigen, die finden, ja, kommt noch genügend früh. Es ist bald Weihnachten und dann wird es wieder hell. So. Die Lichter, die deuten auf Jesus, das wahre Licht hin. Und ich finde die Weihnachtsgeschichte ja spannend. Überhaupt die Geschichte von Jesus. Da kommt Jesus auf die Welt und es wird in der Nacht taghell mit den Engeln. Und dann lebt Jesus, nimmt die Sünde auf sich, stirbt nach einem sündlosen Leben am Kreuz von Golgatha und dann wird es am Tag stockdunkel, Finsternis. Und dann hat Jesus diese Finsternis besiegt, den Tod auf sich genommen, die Sünde auf sich genommen. Dann ist er auferstanden und es wird in der Nacht wieder taghell mit den Engeln. Das ist Jesus. Er selbst kommt in die Finsternis meines Lebens hinein und bringt sein Licht. Jesus ist das wunderbare Licht. Wunderbar ist ja etwas, vor dem bleibt man stehen. Wenn wir etwas Wunderbares sehen, bestaunen wir es, denken wir darüber nach, finden es faszinierend. Jesus ist dieses Wunderbare. Er ist das wunderbare Licht. Er ist der, der geistlich tote Menschen lebendig machen will. Er ist die Wahrheit, die unsere innere Blindheit heilt und uns zeigt, du bist so geliebt. Er ist die Schönheit, die wahre Freude in unser Leben bringt, die nie vergeht. Und all das wird uns einfach so geschenkt. Es ist gratis. Gratis. Es ist Gnade. Gnade kommt von Lateinisch gratia. Gratis heißt aus Gnade, einfach so gratis. Aus Gnade sind wir sein Volk, sein auserwähltes Volk. Aus Gnade sind wir königliche Priester. Aus Gnade wurden wir von der Finsternis ins Licht gestellt. Was haben wir dazu beigetragen? Überlegt euch mal, womit haben wir das verdient? Es ist Gnade. Ich muss schon sagen, das Evangelium ist einfach wunderbar. Ich finde so etwas Schönes, das Evangelium. Da kann ich mir so richtig gemütlich machen in diesem Evangelium. Es ist so schön, Gottes Kind zu sein. Nichts muss ich tun dafür, das ist Evangelium. Alles ist getan. Es ist gratis, aus Gnade bin ich angenommen. Ich muss euch sagen, es ist schon sehr gemütlich, so mit Jesus. Es ist gemütlich, mit euch hier zusammen Sola Bradella-Lieder singen zu dürfen. Es ist gemütlich da in der Nähe des Kreuzes bei Jesus. Es ist so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Er vergibt mir. Er tröstet mich. Er stellt mich wieder auf, wenn es mir schlecht geht. Er schenkt Erquickung. Bei ihm ist Leben, Wahrheit, Schönheit. Wow, so schön. Hier bin ich also und liege auf diesem Sitzsack, diesem Ruhekissen der Gnade. Und plötzlich merke ich, oh Scheibe, ich habe noch einen Teilsatz vergessen im Predigttext. Okay, es ist auch der wichtigste Teil. Diejenigen, die schon mehrere Predigten von mir gehört haben, wissen, wenn es im Griechischen nur einen Satz gibt, gibt es auch nur ein finites Verb, das ist der Bedeutungsträger. Und dieses finite Verb in diesem einen Satz, Vers 9 und 10 sind im Griechischen nur ein Satz, ist, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Ich muss sagen, dieser Satz erwischt mich schon ein bisschen unglücklich. Denn ich liege hier so schön im Sitzsack. Und das tönt irgendwie so danach, dass ich aufstehen müsste, zu den Menschen zu gehen. Und wenn ich das hier so lese, dann erwischt mich das ganz in einer unglücklichen Situation, denn ich habe es mir ja gemütlich gemacht. Und dass ich jetzt aus diesem Sitzsack wieder aufstehe, dazu brauche ich schon wahnsinnig gute Argumente. Vielleicht dass der Duft des Mittagessens könnte mich jetzt gerade überzeugen. Aber sonst braucht es schon gute Argumente, dass ich jetzt wieder aufstehe. Soll ich wirklich aufstehen und den Menschen Gottes große Taten verkündigen? Nun, vielleicht ging es euch ähnlich, als ihr vor einigen Monaten gehört habt, dass wir bei Life on Stage voll dabei sein wollen. Da habt ihr gedacht, ja, aber das trifft mich jetzt schon gerade unglücklich. Jetzt habe ich mir es gerade so gemütlich gemacht. Dann habt ihr gehört, wir wollen bis November für 3 Personen beten. Da habt ihr gehört, wir wollen bei dieser modernen Zeltevangelisation mitarbeiten und es braucht etwa jeden Dritten der Gemeinde, statistisch gesehen. Dann habt ihr gehört, wir wollen auch dafür einladen. Aber wisst ihr, wenn man so im Sitzsack sitzt, kommen einem ganz viele Argumente, warum man jetzt nicht aufstehen kann. Soll, muss, will. Vielleicht habt ihr auch so Gedanken. Ich erzähle euch ein paar Gedanken von mir und ein paar, die vielleicht eure Gedanken sind. Vielleicht der Gedanke, lohnt sich das überhaupt für Menschen zu beten? Ich soll für 3 VIPs beten, aber ich bete ja schon Jahre für meine Ehepartner, für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Großeltern, für meine Nachbarn, Verwandten, Bekannten. Hat bis jetzt auch nichts gebracht. Wisst ihr, ich bete schon 14 Jahre für 3 Freunde. Nicht viel gebracht. Was soll ich jetzt da mitmachen bei diesem VIP-Gebet da? Oder warum soll ich meine Nachbarn da einladen nach Oftwegen? Meine Nachbarn geht es ja ganz gut ohne Jesus. Die sind ganz glücklich im Fall. Denen fehlt nichts. Ich soll anderen von Jesus erzählen. Das ist nicht so mein Stil. Bleib eher im Hintergrund. Ja, die Pastoren, die reden ja gerne. Aber ich bin eher der, der das Evangelium lebt. Bleib lieber im Hintergrund. Oder wozu soll ich mich da beim 24-7-Gebet beteiligen? Ich kann ja gerade so gut von zu Hause aus beten. War auch so mein Gedanke. Wozu fahre ich da eine Viertelstunde hin und dann wieder zurück? Überhaupt habe ich so viel zu tun. Keine Zeit. Und dann sagten Gabriel beim Visionsevent und Madeleine hat es uns per Videobotschaft auch noch mitgeteilt, dass wir dann unbedingt auch kommen sollen nach Oftringen. Im Infomail habt ihr vielleicht gelesen, hat jemand so geschrieben, dass man am besten schon am ersten Abend kommen soll. Und heute haben wir es schon wieder gehört. Aber wozu soll ich denn nach Oftringen gehen? Ich bin ja schon gläubig. Und überhaupt habe ich ja ohnehin gerade niemanden, den ich mitnehmen könnte. Vielleicht denkt ihr auch, die Menschen sind sowieso erwählt, die erwählt sind. Was soll ich da aufstehen und anderen von Jesus erzählen? Wisst ihr, wenn man so im Sitzsack sitzt, kommen einem ganz viele Argumente in den Sinn. Ich bin ja sonst nicht so der kreative Mensch. Aber wenn ich im Sitzsack liege, dann werde ich unglaublich kreativ. Dann fallen mir so viele Gründe ein, warum ich jetzt nicht aufstehen muss. Zuerst habe ich es mir gemütlich gemacht und dann kommen die Gründe wie von selbst. Vielleicht kennt ihr das auch. Petrus aber schreibt uns, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Oder nach der Luther 84, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Ein Ausleger schreibt zu dieser Stelle, wenn es nicht zu diesem Verkündigen kommt, haben die Christen ihre Berufung verfehlt. Gottes Volk ist dazu da, dass es weit hinaus verkündigt. Wir haben Gottes Wohltaten erlebt. Schaut mal mit mir zu diesem Kreuz. Was sehen wir da? Wir sehen hier einen vertikalen Balken. Gott versöhnt sich mit dir, mit mir. Aber wir sehen auch einen horizontalen Balken. Das gilt auch für meine Mitmenschen. In der Kirchengeschichte wurde das immer beides beachtet. Ich und mein Jesus, aber auch ich und die Mitmenschen. Wir haben Gottes Wohltaten erlebt. Wenn wir das Evangelium unseren Mitmenschen nicht bringen, wer bringt es ihnen dann? Vielleicht ein anderer. Vielleicht. Ich gebe zu, ich sitze gerne in diesem Sitzsack. Also, jetzt nicht gerade in diesem, ich habe einen anderen Stuhl zu Hause, wo man es chillen kann. Ich sitze gerne auf dem Ruhekissen der Gnade. Und wenn ich das hier so lese, dann provoziert mich das. Ich möchte heute Morgen jeden, der hier ist, diese Provokation weitergeben. Ich möchte dich fragen heute Morgen, lässt du dich herausfordern, provozieren, auf die Füße treten? Lässt du dich bewegen, aufzustehen, um den Menschen Gottes große Taten zu verkündigen? Nun, was ist mit diesen großen Taten Gottes gemeint? Diese großen Taten Gottes, das meint mal das objektive Heilsgeschehen. Das, was Jesus für uns getan hat. Jesus Christus war bereit, für uns zu sterben, weil wir Vergebung benötigen. Wir dürfen ein Kind Gottes werden. Unsere Mitmenschen sollen das hören. Es ist unser Auftrag, unseren Mitmenschen Gottes Geschichte zu erzählen. Ich kann mich gut erinnern, ich war im Gymnasium am College Saint-Michel in Fribourg. Wir hatten da etwa eine Stunde Weg von Tür zu Tür und es ging mit dem Bus und Zug und dann wieder zurück mit dem Zug und Bus. Und da hatte ich einen Kollegen, der wohnte am gleichen Ort wie ich. Dann fuhren wir mit dem Bus nach Hause und etwa eine Station, bevor er aussteigen musste. Wir haben viel über den Glauben und über Jesus schon gesprochen. Da fragte er mich, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich hatte eine Minute Zeit, ihm das zu erklären. Ich habe es nicht getan. Ich habe ihn eingeladen, obwohl das nicht so mein Stil ist, einzuladen. Ich habe ihn eingeladen in den Teenager-Club, obwohl er dazu auch schon viel zu alt war. Ich habe gesagt, am Freitag habe ich eine Andacht vor Teenagern, willst du auch kommen? Da erzähle ich das in einer halben Stunde. Und er kam und er bekannte Jesus an diesem Abend seine Sünden. Es ist unser Auftrag, den Menschen Gottes Geschichte zu erzählen. Aber dann sind mit diesen großen Taten Gottes auch Taten gemeint, die haben wir alle subjektiv, individuell erlebt. Ganz unterschiedlich. Und jeder, der Jesus Christus nachfolgt, hat erlebt, wie Gott in seinem Leben eingegriffen hat. Am letzten Mittwoch waren wir als Älteste im Gebetsraum, haben gebetet da, im Rahmen von 24-7-Gebet. Und dann betete einer der Ältesten so sinngemäß, Jesus, danke, dass ich dich kennen darf, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre ohne dich. Als ich da mitbetete, ich plötzlich überlegte, ja, wo wäre ich ohne Jesus? Wo wären wohl die anderen ohne Jesus? Wir haben Gottes große Taten selbst erlebt. Dann habe ich mir überlegt, und wo wären unsere Mitmenschen mit Jesus? Wir sind dazu berufen, Gottes große Taten zu verkündigen. Wir sind berufen, königliche Priester zu sein. Es ist unser Auftrag, bei Gott für Mitmenschen einzustehen, zu beten. Jetzt am Dienstag war ich auch in diesem wunderbaren Gebetsraum. Als ich da hineinkam, war ich so bewegt, kamen mir schon fast die Tränen. Dann stand ich vor der Wand mit den VIPs, diesen Very Important Person. Das steht für Menschen, die wir so sehr lieben, dass wir uns nichts mehr wünschen, als dass sie das Beste auch haben, was wir haben. Jesus. Dann war ich vor dieser Wand und ich sah etwa 80 Namen, für die schon nur am Montag, Dienstag gebetet wurde, die von euch aufgeschrieben wurden. Ich betete für jeden Einzelnen, viele kannte ich nicht. Und bei einigen, die kannte ich, da war ich so bewegt. Und dann sah ich ein Zettelchen von Salome, von der kleinen Salome. Sie betet für drei Jungs, die ich auch kenne. Und dann kamen mir, also ich bin ja nicht so der Emotionale. Oder ich sage das auch nur, weil niemand dabei war. Ich war ja alleine dort. Und da kamen mir wirklich die Tränen. Weil ich sehe, wir wünschen uns doch so sehr, Gott, bitte erbarme dich, dass Menschen dich kennenlernen. Und wir stehen bei Gott für diese Menschen ein. Und dann stehen wir bei unseren Mitmenschen für Gott ein und sagen, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Wir haben alle einen unterschiedlichen Stil. Das habe ich euch ja erklärt im Bibelseminar. Sind alle unterschiedlich, aber wie wirkungsvoll wäre es, wenn wir den Stil, den wir haben, sei er konfrontativ, argumentativ, zeugnishaft, dienend, beziehungsorientiert, wie auch immer, jetzt kombinieren mit dem einladenden Stil. Sagen, komm auch. Ist nur ein Angebot. Wisst ihr, Life on Stage ist nur ein Angebot. Ich will euch da nicht unter Druck setzen, manipulativ. Es gibt dann auch noch die Evangelisation im März mit Beat Abri. Es gibt den Glaubensgrundkurs, es gibt Apro-Talk, es gibt Frauenfrühstück, es gibt Jugendgruppe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, Life on Stage ist ein ganz besonderes Angebot, weil man sieht es. Wenn ich hier nach Schönwert fahre, sehe ich Plakate. Die Menschen sehen das. Ich glaube, es ist so einfach, jemanden einzuladen, wie fast sonst nicht. Eine Möglichkeit. Gott will Menschen retten. Er will, dass jeder Mensch zu seinem Volk gehört, königlicher Priester wird, von der Finsternis ins Licht geführt wird. Und Gott möchte uns dazu gebrauchen. Wird er Life on Stage dazu gebrauchen? Ich glaube fest daran. Denn dafür beten wir. Dazu setzen wir uns ein. Vielleicht möchte er mich auch gerade jetzt in der nächsten Woche gebrauchen, indem ich mich herausfordern lasse und sage, ja Jesus, stell mich auf die Füße. Du weißt, es ist gemütlich bei dir, aber gebrauche mich. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ich bete. Der Jesus Christus, vielen Dank für das wunderbare Evangelium. Diese wunderbare Botschaft, wir haben es nicht verdient, gratis. Du uns so sehr liebst. Und Jesus, es ist wirklich gemütlich bei dir. So schön. Aber es ist unsere Berufung, dass auch andere zu dir kommen dürfen. Und ich wünsche mir für diese Predigt, für diesen heutigen Morgen, dass wir uns nicht manipulativ jetzt unter Druck gesetzt fühlen. Das könnte ja auch geschehen. Sondern dass wir merken, es ist der Auftrag, den du mit uns hast. Und du möchtest in uns, durch uns Menschen bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Jesus, so bitte ich dich jetzt von ganzem Herzen, wenn in übernächste Woche am Montag, 12. November, Life on Stage beginnt, dann schenk, dass Menschen dich kennenlernen. Von der Finsternis ins Licht geführt werden. Und Jesus, ich mag es wirklich jedem gönnen, der heute hier sitzt und den Mut hat, jemanden einzuladen, das selbst mitzuerleben. Dafür bete ich ganz besonders. Schenk uns deine Gnade, auch gerade für unsere Mitmenschen. Amen.